Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Wir sprechen heute über einen der größten Arbeitgeber des Saarlandes. Und wenn wir hier bei Tatort Saarland ja über etwas sprechen, dann geht es natürlich darum, dass irgendwo irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Es geht heute nämlich um Korruption. Mein Name ist Sarah Umler und mit mir im Studio ist mein Kollege Michael Jungmann. Hallo Michael.
Hallo Sarah.
Überbegriff heute hier in der Folge also Korruption. Über welches Unternehmen sprechen wir denn überhaupt?
Wir sprechen über die Dillinger Hütte, eine Aktiengesellschaft, die zur Stahlholding Saar gehört.
Ordne vielleicht das nochmal ein für unsere Hörer. Die meisten werden ja schon wissen, dass es die Dillinger Hütte gibt. Aber was produzieren die? Wie lange gibt es sie schon? Gib uns da mal ein paar Hintergrundinfos.
Die Dillinger Hütte wurde 1685 gegründet und gilt als älteste Aktiengesellschaft Deutschlands. Sie ist ein großer Player als Stahlriesen, stellt Grobbleche her und ist in der Koks- und Roheisenproduktion aktiv. Die Aktiengesellschaft ist weltweit im Geschäft, hat mehr als 5.500 Mitarbeiter, gilt als viertgrößter Arbeitgeber im Saarland, nach ZF, noch nach Ford, vor dem Saarstahlkonzern.
Okay, und jetzt sprechen wir über einen Skandal rund um die Dillinger Hütte, also um dieses große Unternehmen. Was denn für ein Skandal überhaupt?
Es geht um Korruption, um unlauteren Wettbewerb, um wettbewerbswidrige Absprachen, um Schmiergeldzahlungen, Bestechungen und Bestechlichkeit. Salopp formuliert um das Geschäftsmodell Schmieren und Kassieren.
Schmieren und Kassieren, okay. Wer wurde denn da wegen was bestochen?
Es wurde nach Feststellung des Bundeskartellamtes, das sich mit dem Fall auch mal beschäftigt hat, sowohl vertikal als auch horizontal bestochen und geschmiert.
Das bedeutet, was ist denn vertikal und horizontal? Also wenn man jetzt nicht so in dem Thema drin ist, weiß man das wahrscheinlich nicht. Ich auch nicht.
Ja, dann versuchen wir es zu klären. Das Bundeskartellamt beschäftigte sich damals mit einem Novum, da erstmals Absprachen im Rahmen der Auftragsvergabe aufgedeckt, an der sowohl der Bieter als auch der Auftraggeber beteiligt waren. Also vertikal und horizontale Submissionsabsprachen. Vertikal deshalb, weil Bieter und Auftraggeber im Geschäft waren und horizontal, weil einzelne Bieter untereinander ein besonderes Verhältnis hatten.
Kannst du das an einem Beispiel erklären?
Nehmen wir ein Beispiel aus der zurückliegenden Zeit. Es gab einen Bauunternehmer im Saarland, der hatte beste Beziehungen aufgebaut zu den handelnden Figuren bei der Dillinger Hütte AG, beispielsweise zu einem früheren Technikchef. Und er hatte besondere Beziehungen zu einzelnen Auftragnehmern, also denjenigen, die lieferten. Und
Kassiert wurde auf beiden Seiten, okay. Und eigentlich?
Eigentlich wäre das Geschäft so gewesen, die Hütte schreibt eine Leistung aus, etwa einen Industriebau oder im Grobblech-Bereich. Und es werden Angebote eingeholt. Und dann werden die Bieter überprüft, ob sie solvent sind. Dann wird der Auftrag erteilt und ausgeführt. Dann gibt es Rechnungen, Belege, gegebenenfalls auch Abschlagzahlungen.
Und das heißt, in diesem Fall wurde das nicht ausgeschrieben, sondern es wurde schon direkt verteilt und es wurde auch nicht geprüft, ob solvent oder wie kann man sich das vorstellen?
Das wäre zu einfach gedacht. Es gab sehr wohl Ausschreibungen. Im Prinzip stand aber am Anfang schon fest, wer den Auftrag bekommt. Ja. Und es haben sich auch nicht allzu viele beworben um die Aufträge, weil in der Branche soll es bekannt gewesen sein, dass da mit der Ausschreibung auch schon der beste Bieter bekannt war.
Und der wurde nicht vorher geprüft oder war das einfach klar, der kriegt jetzt den Auftrag? Erklär das noch ein bisschen, damit ich es und die Hörer auch verstehen. Also es ist ja schon ein komplizierteres Thema.
Es gab mit Sicherheit Dokumente und Unterlagen, was den Auftragnehmer, der ja ausgesucht war, betraf. Zumindest nach außen hin gab es demnach also eine
Eine Art Prüfung.
Eine Art Prüfung, eine Ausschreibung und ein Angebot. Aber bis es zu diesem Angebot kam, da im Vorfeld ist vieles passiert.
Und auf dieses vieles, da gehen wir jetzt wahrscheinlich genauer drauf ein.
Können wir gern tun.
Okay, dann erzähl mal, was ist denn da überhaupt passiert bei der Dillinger Hütte?
Ich komme nochmal zurück auf die Absprachen, die meistens oder zum Großteil von Anfang 2010 bis März 2014 gelaufen sind. Mhm. Hauptfigur war ein angeblich Adeliger, ein Baron mit Wohnsitz in Forbach. Er hatte die deutsche und die französische Staatsangehörigkeit und war sehr gut vernetzt.
Okay, ein angeblich Adeliger, ein Baron und der ist nun gut vernetzt. Was heißt das denn?
Der hatte einen besonderen Draht aufgebaut zu dem ein oder anderen Hüttenmanager, beispielsweise zu einem früheren Technikvorstand der Dillinger Hütte, einem Dr. Bahr. Und er stand dadurch auch unter dem persönlichen Schutz des Technikvorstandes.
Der kennt also ein paar hohe Tiere bei der Dillinger Hütte, ist gut vernetzt, sagst du. Erstmal nichts Strafbares. Aber das mit dem besonderen Schutz klingt spannend. Was meinst du denn damit? Was hat der Mann denn nun getan, also dieser Baron?
Es ging um Millionen Aufträge, die abgewickelt werden sollten. Und der Baron hat sich intensiv darum gekümmert, dass der Richtige den Auftrag bekam.
Okay, also er hatte jemanden im Blick, der muss diesen Auftrag bekommen. Der wird vielleicht ausgeschrieben, aber trotzdem, wir haben eigentlich schon den Kandidaten, der den Auftrag ausführen soll.
Ja, mit im Spiel war der damalige Leiter der Neubauabteilung bei der AG der Dillinger Hütte. Nennen wir ihn Danny Lahr. Der ist heute 65 Jahre alt und ein gebürtiger Franzose, lebt in Saint-Avold. Bei ihm liefen quasi bei Aufträgen alle Fäden zusammen. Je nach Auftragswert war er auch alleiniger Entscheider. Die Staatsanwaltschaft und das Landespolizeipräsidium, speziell das Dezernat für besondere Ermittlungen und Korruption, ermittelten in dem Fall über Jahre hinweg.
Wie wurde die Polizei denn überhaupt darauf aufmerksam? Ich meine, wenn das ja erstmal oberflächlich gut lief, der Auftrag ausgeschrieben war, es ja auch eine ansatzweise Prüfung in Anführungszeichen gab. Wie wurde die Polizei denn darauf aufmerksam?
Ich gehe davon aus, dass der damalige Chefermittler und Korruptionsspezialist Oberstaatsanwalt Eckhard Ute Hinweise bekam aus der Branche.
Okay, vielleicht auch von jemandem, der sich vielleicht auf einen Auftrag sogar beworben hatte und dann ist klar war, er kriegt ihn nicht, weil ein anderer Kandidat dafür vorgesehen war.
Vielleicht auch von Insidern. Vielleicht auch, weil es intern Unstimmigkeiten gab. Jedenfalls hat der Oberstaatsanwalt damals das ganz große Register gezogen. Es kam zu mehreren Durchsuchungen, auch an Privatadressen. Es kam mit richterlichem Segen zu Telefonüberwachungen.
Dieser Baron und der Danny Lahr sind also die Hauptverdächtigen. Und die Polizei durchsucht also mehrere Wohnungen und Gebäude. Über was für Geldbeträge sprechen wir denn überhaupt?
Es gingen Millionen über den Tisch, über verschiedene Firmen, über verschiedene Personen, auch über Firmen in Luxemburg. Da hatte der Baron meines Wissens auch damals eine eigene Niederlassung.
Und jetzt ermitteln also Staatsanwaltschaft und Polizei. Wie geht's denn da weiter? Also ich meine, du hast eben gesagt, es ist ja auch über Jahre gewesen, wo eben diese Korruption betrieben wurde. 2010 bis 2014 liefen diese krummen Geschäfte?
Zumindest der Großteil davon.
Okay, also vielleicht auch schon ein paar davor, ein paar danach?
Also Insider haben mir berichtet, dass das schon seit Anfang der 1990er Jahre der Fall gewesen sein soll. Also im großen Stil über einen längeren Zeitraum ein eingespieltes Korruptionssystem.
Und dann ist das Geld also in die Taschen von den Beteiligten geflossen?
Teilweise in Bar, teilweise auch bargeldlos über Konten in Luxemburg. Und auffällig war, der Baron als Bauunternehmer hatte auf dem Gelände der Dillinger Hütte eigene Bürocontainer, in denen die Geschäfte abgewickelt wurden. Dort soll auch Bargeld den Besitzer gewechselt haben und dort sollen auch gezielte Absprachen gelaufen sein.
In diesen Containern?
Ja.
Und die waren wo?
Auf dem Firmengelände der Dillinger Hütte. Das hieß damals, glaube ich, Fremdfirmengelände.
Und dort wurden also diese krummen Geschäfte gemacht. Aber dort wurde wahrscheinlich dann gar nicht, also du hast eben von Durchsuchungen gesprochen. Waren diese Durchsuchungen dann auch in diesen Containern oder wo waren diese Durchsuchungen, die die Polizei dann gemacht hat?
Durchsuchungen gab es jede Menge bei Privatanschriften, bei der Dillinger Hütte, bei den handelnden Figuren und meines Wissens auch bei Banken. Mhm. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher mehr.
Und was haben die Ermittler dann gefunden?
Indizien für Bestechung und Bestechlichkeit und bei mehreren Personen wurden Telefonüberwachungen geschaltet. Die spielen später bei einer Gerichtsverhandlung dann auch eine maßgebliche Rolle.
Okay, aber du hast eben auch gesagt, die Polizei hat ja schon über einen längeren Zeitraum, über Jahre ermittelt.
Ja, das Ganze lief über Jahre.
Genau. Und warum ist sie dann nicht vielleicht schon vorher dagegen vorgegangen, wenn solche Hinweise und auch Indizien da sind, dass da Bestechlichkeit, Bestechungen passieren?
Korruption ist jetzt nicht unbedingt das einfachste und schnellste Geschäft.
Ja.
Das dauert, bis Indizien gesammelt werden, bis Vernehmungen stattfinden, bis konkrete Beweise gefunden werden.
Okay, und das heißt, die Ermittler haben eine Zeit gebraucht, um eben die Indizien alle zu sammeln, damit es überhaupt diese Razzien geben konnte, diese Durchsuchung.
Sowohl als auch. Es gab auch Insider, Beteiligte an dem System, die dann ausgepackt haben. Und die Hauptfiguren, den Baron und den Leiter der Neubauabteilung, belasteten.
Und wie ging es dann weiter? Ich meine, dann gab es diese Durchsuchungen, haben wir jetzt gehört. Es gab auch Insider, die eben die zwei Personen, die im Fokus standen, belastet haben.
Wie ging es weiter?
Wie ging es weiter?
Der Baron wurde als einer der Hauptfiguren identifiziert. Ebenso der Leiter der Neubauabteilung und die Ermittlungen konzentrierten sich auf beide. Insbesondere waren die geschäftlichen Beziehungen zwischen dem Baron, dem Leiter der Neubauabteilung und verschiedenen Firmen, unter anderem dem Essener Baukonzern Hochtief, ein besonderes Augenmerk gewidmet.
Kannst du darauf ein bisschen näher eingehen, Michael?
Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen im Februar 2021 eine geminderte Geldbuße in Höhe von nur 4 Millionen Euro an das Bundeskartellamt gezahlt. Hintergrund waren verbotene Absprachen im Rahmen der Auftragsvergabe durch die AG der Dillinger Hütte mit in dem Verfahren der Baukonzern aus Essen Hochtief. Gegen den hat das Bundeskartellamt auch eine Millionenstrafe verhängt.
4 Millionen? Du hast gerade so nur 4 Millionen?
Ja, es waren wohl mehr im Gespräch.
Okay, aber sie mussten dann doch nur 4 Millionen zahlen?
Inoffiziell wurde berichtet, dass es zu einer Verständigung, zu einer Einigung über die Höhe der Geldbuße kam. Hintergrund dafür war wieder, dass nicht nur der damals zuständige Oberstaatsanwalt das Bundeskartellamt eingeschaltet hatte, sondern auch die Dillinger Hütte selbst Anzeige erstattet hat.
Also die Dillinger Hütte hat wirklich sich selbst angezeigt?
Davon ist auszugehen.
Dann mussten also diese beiden Unternehmen wohl eine Strafe zahlen.
In Millionenhöhe.
In Millionenhöhe. Aber in Millionenhöhe sind ja auch Schmiergelder geflossen. Darüber haben wir ja jetzt schon mehrfach gesprochen. Und im Fokus stand sogar ein Vorstandsmitglied der Dillinger Hütte. Norbert Bahr. Kannst du auf ihn und auch auf seine Rolle näher eingehen, Michael?
Also da sind Gefälligkeiten besonderer Art gelaufen. Ich muss dazu sagen, ein rechtskräftiges Urteil in diesem Fall gibt es nicht, weil das Landgericht und auch das Oberlandesgericht letztlich festgestellt haben, die Vorwürfe, die Anklage ist verjährt. Trotzdem gab es Vorgänge.
Aber nur gegen dieses Vorstandsmitglied? Oder ist es generell verjährt?
Nur gegen das Vorstandsmitglied Dr. Bahr.
Okay.
Hintergrund dafür: der ehemalige Technikvorstand soll zwischen 2013 und 2015 an illegalen Machenschaften des Konzerns mit anderen Firmen mitgewirkt haben und persönlich profitiert haben. Dies aber mit einem besonderen Hintergrund.
Dieser wäre?
Der Ex-Vorstand hat offenbar von Preisabsprachen mit Auftraggebern gewusst und solche zumindest teilweise gebilligt haben oder auch aktiv mitgewirkt haben. Er hatte Kummer mit seinem Sohn, der Probleme beim Studium der Wirtschaftsingenieurwissenschaften hatte. Davon hat der Baron Wind bekommen. Möglicherweise hat man sich darüber unterhalten, die Sorgen ausgeschüttet und der Baron kümmerte sich.
Der Sohn von Norbert Bahr hatte also Probleme im Studium und jetzt kommt wieder der Baron ins Spiel und will helfen. Und du sagst, der Baron kümmert sich. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie kümmert man sich denn da? Und ehrlicherweise, was hat das mit der Korruption bei der Dillinger Hütte zu tun?
Der Baron kümmerte sich insofern, dass er das Sorgenkind des Technikchefs in einer seiner Firmen engagierte mit einem angeblichen Jahresgehalt von damals rund 60.000 Euro.
60.000 Euro für jemanden ohne Studienabschluss und ich vermute mal keine Berufserfahrung, naja, das ist ja schon eine Stange Geld.
Ja, dafür, so wurde berichtet, oder so hieß es, musste der Sohnemann, der als Luftikus beschrieben wurde, so gut wie nichts leisten.
Für 60.000 Euro musste er fast nichts leisten. Okay.
Er hatte seine Firmenadresse, hatte wohl auch ein Büro, in dem er wurde, aber sehr selten gesehen, haben mir Mitarbeiter geschildert.
Okay, und das heißt, sein Studium dann im Ingenieurwesen war dann Geschichte und er hat dann...
Nee,
also er hat weiter studiert, aber hat halt da schon mal sein Einkommen von nur, in Anführungszeichen, 60.000 Euro im Jahr gehabt.
Der Baron kümmerte sich weiter um das Sorgenkind des Vorstandsmitglieds. Er engagierte einen Privatlehrer, der dem Luftikus dann auf die Sprünge helfen sollte. Der diplomierte Mathematiker wurde über die Arbeitsagentur gesucht und gefunden und vom Baron engagiert.
Und dann? Für wie viel hat der gekriegt?
Jahresgehalt damals angeblich 30.000 Euro.
Also nur die Hälfte.
Er hatte aber viel zu tun.
Von dem Sorgenkind. Ja, okay, der hatte viel zu tun, weil das Sorgenkind hatte ja Probleme, wie du gesagt hast, im Studium. Erklär uns mal, was hat das denn jetzt plötzlich mit der Korruption zu tun? Wurde das denn bezahlt aus Taschen der Dillinger Hütte?
Das wurde bezahlt aus den Kassen von mindestens einer Firma, die dem Baron gehörte, der wiederum die besten Beziehungen zu dem Technikvorstand entsprechend aufgebaut hat. Und unter dem Schutzschirm des Technikvorstandes konnte der Baron quasi bei Auftragsvergaben schalten und walten nach Gusto.
Also es war eine andere Firma, nicht die Dillinger Hütte?
Es war eine andere Firma, eine Firma des Barons.
Okay, also der war in mehreren Firmen wohl tätig, oder wie?
Der Baron war nach außen hin meines Wissens auch nicht für die Dillinger Hütte aktiv gewesen. Er managte aber die Auftragsvergaben.
Und seine Firma, um das jetzt richtig zu verstehen, seine Firma, die er da hatte, die hat auch ab und an Aufträge von der Dillinger Hütte bekommen oder wie?
Hauptauftraggeber dieser Ingenieurbaufirma war die Dillinger Hütte.
Also um das mal zusammenzufassen, der Baron hatte gute Kontakte zu diesem Technikvorstand der Dillinger Hütte, Norbert Bahr. Und seine Ingenieurbaufirma, also die des Barons, bekam viele Aufträge von der Dillinger Hütte. Und im Gegenzug kümmerte sich also der Baron um den Sohn von Norbert Bahr. Hat ihm einen Job mit einem staatlichen Gehalt gegeben, das haben wir eben gehört. Und außerdem einen Nachhilfelehrer organisiert, der ihm dann beim Studium geholfen hat.
Der Akademiker und Privatlehrer war wohl von Februar 2009 bis Mai 2011 aktiv. Wir haben über das Jahresgehalt von 30.000 Euro schon gesprochen. Und er war nicht unerfolgreich. Der Kamerad und Sorgenkind schaffte letztlich die Prüfung für seine Studien. Und der Privatlehrer war dann schnell entlassen, ordnungsgemäß gekündigt.
Okay, aber ja, hat aber trotzdem 2 Jahre arbeiten müssen, damit der
mindestens, dass
das Sorgenkind, ja, sein Studium besteht.
Es gab ein besonderes Geschenk vom Baron für den erfolgreichen Absolventen des Studiums. Zumindest wird das behauptet. Nach bestandener Prüfung für den Junior des damaligen Technikvorstandes soll er über einen Strohmann eine Personaldienstleistungsfirma geschenkt bekommen haben.
Eine Personaldienstleistungsfirma?
Ja.
Einfach so geschenkt bekommen?
So wurde es übermittelt.
Auch ein sehr interessantes Geschenk zum Studienabschluss. War dann seine andere Anstellung ja vorbei, die 60.000 im Jahr, diese Anstellung?
Also das Gehalt dürfte angepasst worden sein.
Oh ja, das würde ich auch vermuten. Ja.
Auf jeden Fall so stand es damals auf einer von Ermittlern erstellten Liste mit dem Titel Wohltaten und Gefallen für das damalige Vorstandsmitglied der Dillinger Hütte. Der Sohnemann wurde also kräftig gepampert.
Klingt auf jeden Fall so, ja.
Auffällig war, dass die Staatsanwaltschaft dann vor diesem Hintergrund gepamperter Sohnemann des Technikvorstandes eine im August 22 Anklage gegen den Technikvorstand präsentierte. Die hatte dann aber letztlich keinen Erfolg, weil Landgericht und Oberlandesgericht Saarbrücken waren der Meinung, dass die Anklage verjährt sei.
Ja, okay. Also es war, wann war die Anklage? In welchem Jahr?
Im August 2022.
Okay, und diese Liste stammte ja von wahrscheinlich einigen Jahren vorher.
Die stammte von einigen Jahren vorher, war aber trotzdem meines Wissens Bestandteil der Ermittlungen.
Okay, diese Gefälligkeitsliste war also Teil der Ermittlungen. Aber warum ist denn diese Tat, beziehungsweise sind diese Gefälligkeiten verjährt? Was ist denn da die Frist?
Die Verjährungsfrist wurde von Gerichten damals auf 5 Jahre festgelegt.
Aber diese Verjährung betraf den Technikvorstand oder jetzt wen genau?
Also die Anklage gegen den früheren Technikvorstand, Dr. Bahr, die wurde als verjährt eingestuft.
Okay.
Und der Baron mengte ja schon jahrelang im Hintergrund mit.
Ja, und über den Baron und Danila sprechen wir in der nächsten Folge Tatort Saarland. Dann geht es darum, welche Konsequenzen dieser jahrelange Korruptionsskandal der Dillinger Hütte überhaupt hatte. Vielen Dank, Michael, für die vielen Informationen zum Korruptionsskandal der Dillinger Hütte. Über diesen Fall haben wir damals sehr intensiv in der Saarbrücker Zeitung berichtet und daher gibt es auch wieder ein Lesestück zum Fall für Sie. Das finden Sie wie immer auf saarbrücker-zeitung.de. In unserer SZ-News-App und natürlich verlinkt in den Shownotes. In 2 Wochen hören wir dann, wie es weitergeht rund um den Korruptionsskandal der Dillinger Hütte und vor allen Dingen um den Baron und Danila. Und falls Sie einen Fall haben, den wir hier besprechen sollten, dann melden Sie sich gerne bei uns per E-Mail an tatortsaarland@sz-sb.de oder per Facebook und Instagram Direktnachricht. Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie wie immer auch in unseren Shownotes. Bis in 2 Wochen.
Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ Plus Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de.